Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Hallo und willkommen zur letzten Folge des Equal Care Podcasts. Nicht für immer, aber für dieses Jahr. Ich habe mit Nora Imlau gesprochen, die ihr wahrscheinlich fast alle kennt. Nora ist Journalistin, Podcasterin und Bestseller-Autorin und eine der bekanntesten Stimmen für bindungsorientierte Elternschaft im deutschsprachigen Raum. Und für mich ist diese Folge wirklich ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, sie erreicht euch bei Weihnachtsvorbereitung, beim Geschenke einpacken oder vielleicht als kleine Pause bei einem Spaziergang oder irgendwo eingemuckelt während der Weihnachtstage. Ja, Nora und ich haben über feministische Elternschaft gesprochen, über Bedürfnisse und darüber, wie wir überhaupt herausfinden können, was wir wirklich brauchen, um Elternschaft einerseits vereinbarer, aber vor allen Dingen verbunden zu gestalten. Wir sprechen darüber, was Eltern im Alltag entlasten kann, was Eltern jetzt auch zu Weihnachten entlasten kann und warum Bindung und Selbstfürsorge oder der Blick für die eigenen Bedürfnisse kein Widerspruch sind. Ja, ich verlinke euch 2 ihrer letzten Bücher für Erwachsene, Bindung ohne Burnout und was Familien leichter macht, in den Shownotes, kann aber, wie gesagt, alle ihre Bücher, die ich gelesen habe, empfehlen, auch ihre Kinderbücher, und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Liebe Nora, ich freue mich total, dass du heute noch so kurz vor, knapp vor deinem Mutterschutz zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe deine Arbeit irgendwann, ich glaube doch zuerst bei Instagram mal entdeckt, bevor ich die ersten Bücher gelesen habe, und habe so innerlich so gedacht, ah, wie schön, das ist für mich feministische Elternschaft oder eine Perspektive, wie man Elternschaft feministisch denken kann. Und deswegen würde mich als allererstes interessieren, was du unter einer feministischen Perspektive auf Elternschaft verstehen würdest?
Also für mich ist das eine große, in gewisser Selbstverständlichkeit, mich als Feministin zu verstehen. Ich bin tatsächlich auch in einer Familie groß geworden, in der Feminismus immer sehr, sehr positiv, sag ich mal, geclaimed wurde. Also ich habe Feministin nie als ein Schimpfwort kennengelernt oder als eine Abwertung, sondern meine Mutter hat sich sehr stolz als Feministin bezeichnet. Bei uns zu Hause war immer sehr wichtig zu sagen, Mädchenrechte, Frauenrechte sind Menschenrechte und ohne Gleichstellung kommen wir als Gesellschaft nicht voran. Und gleichzeitig bin ich mit einem sehr undogmatischen Bild von Feminismus groß geworden, im Sinne von, in allererster Linie kannst du als Mädchen und als Frau erstmal alles wollen und alles sein und bist nicht unbescheiden, wenn du sozusagen nach den Sternen greifst und sagst, ich will ganz viel. Und du musst dich nicht entscheiden, ob du einen tollen Job haben willst oder eine große Familie haben willst oder so, sondern du kannst nach Wegen suchen, alles zu können und alles zu wollen. Und mir ist klar, dass es natürlich ganz, ganz viele feministische Theorien gibt, die auch genau diesen Choice-Feminismus und diese Vereinbarkeitsmythen auch kritisieren und sagen, Feminismus ist so viel mehr, man muss das intersektionaler denken. Und natürlich habe ich da in den letzten Jahren noch viel dazugelernt und sozusagen mein Verständnis von Feminismus auch erweitert. Und mir ist auch klar, dass man aufpassen muss, dass Feminismus nicht zu so einem Label wird, wo man so alles und nichts drunter subsumiert. Aber was ich für mich selbst einfach sagen kann auf einer ganz persönlichen Ebene ist, dass ich sehr dankbar darum bin, mit so einem Weltbild aufgewachsen zu sein, dass mir als junge Mädchen, mir als junge Frau, auch mir als Mutter heute grundsätzlich erstmal die Hälfte von allem zusteht, genau wie Männern auch. Und dass so viele Reflexe, die ich durchaus bei vielen Müttern in meiner Generation beobachte, dieses sich intuitiv immer eher zurücknehmen, nicht unbequem sein wollen, nicht anecken wollen, diejenige zu sein, die an sich selbst zuletzt denkt, so, dass ich das nicht so bei mir wahrnehme und verorte, sondern dass ich mit einem großen Selbstbewusstsein in gewisser Weise in meiner Partnerschaft, in meinem sozialen Leben, in meinem Job auch Raum einnehmen kann, weil ich finde, der steht mir zu, wie allen anderen auch. So. Mhm. Und das ist auch was ich meinen eigenen Kindern, den Söhnen wie den Töchtern vorlebe und was für mich so eine Essenz feministischer Mutterschaft ist, zu sagen, wir dürfen Raum einnehmen. Wir dürfen Wünsche, Träume, Ziele haben und die müssen wir nicht zurückstellen zugunsten anderer. Natürlich will man nicht als Egomane oder Egomanin durchs Leben gehen. Man lebt in sozialen Bezügen, da gibt es Rücksichtnahme, da gibt es auch mal ein Zurückstecken, aber das muss einigermaßen fair auf alle Schultern verteilt sein. Und es kann nicht sein, dass die Frauen und Mütter immer qua Geschlecht den Kürzeren ziehen.
Also ein Feminismus, der Mutterschaft irgendwie ja auch einschließt und mitdenkt, ne, höre ich so als deine persönliche Prägung.
Ja.
Und das finde ich spannend, ne? Also weil ich das auch selber kenne, wie viel das doch ausmacht, diese Prägung nur einer Generation letztendlich. Ich finde das immer sehr mutmachend, das zu hören, ne? Wie viel Freiheit das einem ermöglicht, also innere Freiheit einem das auch erstmal mitgeben kann. Und du hast ja auch gesagt, genau, es gibt diese auch dieses druckmachende Bild von you can have it all, sag ich mal, als Frau und Mutter, was dann gleichzeitig oft auch bedeutet, du bist selbstverantwortlich und du musst es irgendwie auch alles alleine hinkriegen. Ne? Das ist so ein bisschen die Kehrseite und das ist ja etwas, worüber du auch viel sprichst, was du thematisierst, den Druck, den Eltern und insbesondere Mütter so spüren von vielen Seiten. Würdest du sagen, es gibt eine tatsächliche Mehrbelastung oder also von Eltern oder nehmen Menschen das auch, finde ich, zu Recht, vielleicht einfach in unserer Generation mehr wahr, weil wir einfach auch Care-Arbeit als Arbeit und Wert sehen?
Also ich finde diese Frage immer ein bisschen dahingehend schwierig zu beantworten, weil man schnell sonst bei so einem Ausspielen der Generationen gegeneinander landet und sagt, wir haben es so viel schlechter als die und dann fühlt sich die nächste Generation angegriffen und sagt, wir hatten noch nicht mal mehr Wegwerfwindeln, was meint ihr, was wir gewaschen haben oder was? Und dann fängt man schnell an, so aufzurechnen und zu sagen, meine Härten, deine Härten, was wiegt schwerer? Ich würde mit keiner Elterngeneration vor uns tauschen wollen und sagen, die hatten das schönste Leben. Und gleichzeitig kann man durchaus anerkennen, dass Elternschaft heute unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Und das hat viele Gründe. Da geht es einerseits um gesellschaftliche Rahmenbedingungen, dass wir einfach auch in einer Gesellschaft leben, in der es immer weniger Kinder gibt, was eine Gesellschaft insgesamt oft auch kinderfeindlicher werden lässt, weil Kinder nicht zum selbstverständlichen Teil des Alltags gehören, sondern weil es immer mehr Menschen gibt, die sozusagen den Anspruch auf eine von Kindern nicht beeinträchtigte Lebensweise für sich sozusagen claimen. Und gleichzeitig ist eben aus diesem Vereinbarkeitsversprechen, gerade Müttern gegenüber, ihr könnt alles haben, in sehr, sehr vielen Fällen so eine Vereinbarkeitslüge geworden, die dann auf den Schultern der Individuen ausgetragen wird, im Sinne von, du müsstest dich nur mehr anstrengen, du müsstest bessere To-Do-Listen schreiben, du müsstest dich besser organisieren. Man kann alles haben, wenn man nur will, was sich einfach für viele Familien als die direkte Eintrittskarte ins Burnout erweist. Und ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, diese Großwetterlage, ne? Elternsein in Zeiten der Klimakrise, Elternsein in Zeiten großer geopolitischer Verwerfungen von Krieg in Europa, von Terrorismus, so. Es ist nicht so, dass es das alles nicht schon mal gab, aber es kommen im Moment auch sehr viele krasse Krisen zusammen, die wir als die Erwachsenen in unserem Familiensetting ja auch halten, verarbeiten, bestehen müssen und gleichzeitig die Aufgabe haben, unsere Kinder davon ein Stück weit auch abzuschirmen und ihnen sozusagen so einen sicheren Hafen zu geben, wo sie angstfrei aufwachsen können. Und dann müssen wir sozusagen diesen schwierigen Balanceakt meistern, teilweise selbst besorgt zu sein und zu überlegen, welchem Kind in welchem Alter erzähle ich schon wie viel von welchen Sorgen, ohne seine kleine Seele übermäßig zu belasten, und wie schenke ich meinem Kind oder meinen Kindern eine Zukunftshoffnung, eine Perspektive, wenn ich selbst manchmal damit zu kämpfen habe, die zu entwickeln. Ne? Und also jede Elterngeneration hat absolut ihre Herausforderungen, aber dieses Bild, was im Moment manchmal auch so medial gezeichnet wird von unserer Elterngeneration, dass wir einfach nur so verweichlicht sein und deswegen nichts mehr wegstecken können, das weise ich stark zurück. Und ich möchte natürlich auch noch darauf hinweisen, dass auch unser Selbstverständnis, was sozusagen unsere Aufgabe als Eltern ist, sich in unserer Elterngeneration nochmal ganz krass gewandelt hat. Also dieser Anspruch zu sagen, ich bin nicht nur dafür zuständig, dass mein Kind was zu essen bekommt und ein Bett hat und seine Hausaufgaben macht, sondern ich bin auch der Emotionscoach meines Kindes. Ich muss achtsam Gefühle begleiten. Ich muss meinem Kind einen Werkzeugkoffer an Regulationsstrategien mit auf den Weg geben. Es ist meine eigene Verantwortung als Mutter oder Vater, mich selbst immer wieder und permanent zu reflektieren, alte Muster zu hinterfragen, zu durchbrechen, nicht im Affekt zu handeln, nicht aus Versehen gewaltvoll zu werden. So, das ist natürlich auch ein Anspruch, der sehr, sehr viel Kraft erfordert. Ich halte das für einen sinnvollen und guten Anspruch, aber auch einen Anspruch, den in dieser Konsequenz keine Generation vor uns so formuliert hat, zu sagen, wenn ich sozusagen mein Kind körperlich gut versorgt habe, fängt meine eigentliche Arbeit erst an.
Ja, deswegen, genau, ich frage auch, weil ich es wirklich auch wichtig finde, das immer wieder anzuerkennen, ne, dass da, dass wir das gar nicht so richtig vergleichen können, vermutlich auch. Und dass das auch was Gutes ist, dass wir den Anspruch an die Zeit mit Kindern oder den Umgang mit Kindern verändern und gleichzeitig ja auch oft die Erwerbslast, die Gesamterwerbslast innerhalb einer oder innerhalb der Familien einfach, ne, zugenommen hat in den letzten, weiß nicht, 30 Jahren.
Absolut.
Und das ja auch nicht zu unterschätzen ist, sozusagen, also diese auf alles irgendwie zu gucken. Ne? Du hast gerade schon das Thema Vereinbarkeit auch angesprochen. Das ist ja auch was, ja, wozu ich ganz viel arbeite. Und in der Realität ist es natürlich oft eine Herausforderung für Eltern, das ganze Thema überhaupt zu denken und zu regeln natürlich und alles, was so unter einen Hut gebracht werden will, unter einen Hut zu bringen. Also auf so einer organisatorischen Ebene ist Vereinbarkeit natürlich oft schon schlicht herausfordernd. Und ich habe ja auch den Anspruch, und soweit ich deine Arbeit kenne, du auch, Vereinbarkeit auch auf einer Ebene von Bedürfnissen eben zu denken und eben nicht auf einer rein organisatorischen Ebene.
Ja.
Und das erfordert ja wiederum, dass wir überhaupt ja unsere Bedürfnisse kennen und irgendwie sozusagen ein Grundgerüst des Alltags ja uns um darum bemühen, in dem eben möglichst viele Bedürfnisse aller Familienmitglieder irgendwie unterkommen. Ja. Und weil ich weiß, dass sich wirklich viele damit schwer tun, wollte ich dich gerne fragen, wie erkennen denn eigentlich Eltern, was wirklich Bedürfnisse sind? Also sozusagen, ne, bei ihnen selbst, aber auch bei ihren Kindern. Weil ich habe das Gefühl, da besteht immer wieder viel Verwirrung. Was ist dieses, was ist wirklich ein Bedürfnis und was ist eigentlich das, was ich auch noch gerne wollte oder möchte oder ne, wozu ich versucht bin, sag ich mal, was ich auch noch zum Beispiel vielleicht als Druck wahrnehme, was ich auch noch alles.
Ja.
Aber mich sozusagen wirklich auf mich oder uns als Familie zu besinnen, was kann Eltern dabei unterstützen?
Also ich finde, gerade wenn wir über Bedürfnisse sprechen und andere Wünsche, Erwartungen, Anforderungen, die wir so spüren, ist es immer ganz hilfreich, sich der Arbeit von Marshall Rosenberg einmal zuzuwenden, dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der einfach ein sehr einleuchtendes Modell entwickelt hat. Und wie jedes Modell ist es immer auch ein bisschen vereinfacht. Und man muss sozusagen dann schauen, wie man es auf die eigene Praxis übersetzen kann. Aber die Grundidee von Marshall Rosenberg, die finde ich ziemlich genial. Und zwar unterscheidet Rosenberg ja zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Und er sagt, Bedürfnisse sind universal. Wir Menschen haben im Prinzip alle die gleichen Bedürfnisse, in unterschiedlich starkem Ausmaß, ne, ausgeprägt, aber grundsätzlich sind wir verbunden in unserer Bedürftigkeit. Wir brauchen alle bestimmte Erfahrungen, die uns als Menschen sozusagen nähren und gut leben und wachsen lassen. Und da gibt es körperliche Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Nahrung oder das Bedürfnis nach Schlaf. Und dann gibt es eben auch seelische Bedürfnisse. Und da benennt er zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe und Verbindung, das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit, also Selbstwirksamkeit, das Bedürfnis nach Sinn, das Bedürfnis nach Spaß, also auch, dass wir eine gewisse Freude, Lebensfreude erleben wollen, ne? So verschiedene Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind alle relativ abstrakt gefasst. Das sind sozusagen Grunderfahrungen, psychische Grunderfahrungen, nach denen wir streben und die man sich auf ganz unterschiedliche Weise erfüllen kann. Also das Bedürfnis nach Nähe und Verbindung kann ich mir erfüllen, wenn ich mit meinem Kind kuschle, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Verbindung zu spüren. Aber ich brauche grundsätzlich als Mensch eine Erfahrung, die dieses Bedürfnis in mir nährt. Sonst kann es mir auf Dauer nicht gut gehen. Und was Rosenberg dann sagt, ist, dass wir Menschen aber eben oft gar nicht unsere Bedürfnisse spüren, sondern die Bedürfnisse bahnen sich quasi den Weg in unser Bewusstsein über unsere Wünsche. Das heißt, wir haben einen sehr spezifischen Wunsch und der ist im Prinzip unsere bevorzugte Strategie, uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Also wenn wir das Bedürfnis nach Nahrung haben, dann haben wir eben oft nicht ganz abstrakt das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas essen, sondern wir sagen, oh, ich habe jetzt Lust auf eine Leberkässemmel oder was auch immer. Ja? Und das ist dann sozusagen der Wunsch. Und bei den emotionalen Bedürfnissen ist es eben oft auch so, wenn ich ein Bedürfnis nach Nähe und Verbindung habe, dann denke ich vielleicht, ich würde mir wünschen, mein Partner hätte mehr Zeit für mich. Und dann kann dann auch schnell ein gewisser Frust erwachsen, wenn mein Partner mir dieses Bedürfnis nicht erfüllt oder ne, diesen Wunsch sozusagen nicht erfüllt, weil ich dann das Gefühl habe, mein Bedürfnis bleibt unbeantwortet. Und die große Freiheit, die dieses Verständnis, dieses Unterscheiden von Bedürfnissen und Wünschen mit sich bringen kann, ist, sich klar zu machen, immer wenn ich einen Wunsch spüre, der völlig valide ist, ist das immer nur eine Strategie, mir etwas zu erfüllen, was ich brauche, wo es ganz, ganz viele andere Strategien auch noch gäbe. Und Wünsche sind oft sehr spezifisch und manchmal unvereinbar. Ne? Also wenn wir im Familienleben sind und jeder will was ganz Spezifisches und das beißt sich alles miteinander, dann können wir uns da ineinander verhaken und kommen überhaupt nicht weiter. Und wenn wir sozusagen einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind die Bedürfnisse dahinter, dann haben wir auf einmal wieder ein ganz großes Spektrum an Möglichkeiten, wie wir uns die vielleicht auch gleichzeitig oder nacheinander oder wie auch immer erfüllen können. Und das heißt, im Alltag von Familien erleben wir oft eine große Zerrissenheit. Wir haben oft das Gefühl, es gibt ganz viele Anforderungen, interne, externe, Glaubenssätze, Prägungen, Wünsche, alles geht so durcheinander. Wir sind oft sehr gestresst davon und haben dann oft Schwierigkeiten zu priorisieren, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist. Alles fühlt sich irgendwie drängend an und wir fallen dann oft in so eine halbe Lähmung, weil wir gar nicht mehr entscheiden können, was ist jetzt eigentlich zuerst dran. Und da hat es auch mir persönlich als Mutter sehr geholfen, mit diesem inneren Bild zu arbeiten, zu sagen, ich setze jetzt sozusagen die Bedürfnisbrille auf. Ja, ich versuche jetzt mal den Fokus darauf zu schärfen, worauf kommt es wirklich an? Wer braucht jetzt was? Und dann verschwindet ganz viel von dem Rauschen um mich herum. Und ich sehe, ich brauche eigentlich Ruhe. Ich habe ein starkes Ruhebedürfnis. Und ich sehe bei meinem Kind ein ganz starkes Bedürfnis nach Verbindung. Und ich sehe bei meinem Partner ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Der zum Beispiel, der hat irgendwie ganz wenig persönliche Freiheit im Moment gerade. Und dann kann ich sozusagen ne, relativ einfach sagen, okay, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, ich schaue mit meinem Kind irgendeinen entspannenden Film. Das kann mein Bedürfnis nach Ruhe und Runterfahren befriedigen. Mein Kind kann sich ankuscheln und sein Bedürfnis nach Verbindung stillen. Und mein Mann soll eine Radtour machen oder machen, was sozusagen sein Bedürfnis gerade nach einer gewissen Freiheit und Autonomie erfüllt. Und das kann aber natürlich auch sein, dass ich gerade ein Autonomiebedürfnis habe oder dass mehrere Bedürfnisse sich überlappen. Ich will das nicht darstellen, als wäre das jetzt so eine super simple Formel, mit der alles immer einfacher wird. Aber ich finde dieses Fokussieren auf Bedürfnisse oft sehr hilfreich. Und es zeigt eben auch ganz deutlich, dass sowas wie, ich muss noch Plätzchen backen, ich muss noch dies und das erledigen, dass das alles keine Bedürfnisse sind, sondern dass das alles möglicherweise Strategien sind, um ein Bedürfnis uns zu erfüllen, zum Beispiel nach Anerkennung. Ne? Also ich will etwas leisten, um dann das Feedback zu bekommen, was ich für eine tolle Mutter bin, dass ich das auch noch geschafft habe. Und dann kann eben spannend sein zu sagen, wie könnte ich mir das Bedürfnis nach Anerkennung vielleicht auch anders erfüllen. Und dann gehe ich vielleicht zu meinem Kind oder zu meinem Partner und sage, ich brauche, dass du mir nochmal was Gutes sagst über mich. Und zwar was, wofür ich nicht backen muss. So, das also, das finde ich, kann eine sehr hilfreiche Strategie sein.
Und es hat ja auch was mit dem, damit zu tun, auch den Anspruch loszulassen, dass es überhaupt möglich sei, alle Bedürfnisse immer ad hoc erfüllen zu können oder dass sie überhaupt erfüllt sein müssen, erlebe ich als so ein Missverständnis über bedürfnisorientierte Elternschaft. Was sind noch Missverständnisse, die dir in diesem Themenfeld begegnen und die es Familien vielleicht leichter machen würden, wenn sie diese Missverständnisse kennen würden?
Ja, da gibt es leider mehrere. Also tatsächlich ist es so, dass dieser Begriff der bedürfnisorientierten Elternschaft ja sehr weit verbreitet ist und an vielen Stellen nicht sauber definiert wird, sondern jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter. Und das öffnet natürlich gewissen Fehlinterpretationen und Missverständnissen Tür und Tor, was dann manchmal dazu führt, dass dann das gesamte Konzept abgelehnt wird, was extrem schade ist, weil dieses Konzept an sich eigentlich unglaublich entlastend ist und auch sehr, sehr viele Freiheiten und sehr viele Entlastungsmomente gerade auch für Eltern enthält. Und es wird aber oft so missverstanden, dass Eltern das Gefühl haben, sie müssen sich da in Grund und Boden rackern, um irgendwelche unerfüllbaren Ideale erfüllen zu können. Deswegen freue ich mich über diese Frage, weil ich ja nochmal so ein bisschen mit Missverständnissen aufräumen kann. Also das Erste ist, bedürfnisorientiert zu handeln, heißt, ich orientiere meine Elternschaft an dieser Idee, wir Menschen sind alle Bedürfniswesen und diese Bedürfnisse haben eine Relevanz und eine Bedeutung und es ist sinnvoll, die im Blick zu haben und die nicht zu ignorieren. Das heißt nicht, dass wir Bedürfniserfüllungsautomaten sein müssen, die sozusagen jedes Bedürfnis sofort erkennen und ad hoc sofort erfüllen, sonst sind wir nicht gut genug. Sondern es liegt in der Natur des Menschen, dass wir immer auch unerfüllte Bedürfnisse haben. Niemand kann zu 100% in allen Belangen seines Lebens immer alles haben, was er oder sie braucht. Und das wäre auch gar nicht hilfreich oder wünschenswert, weil unerfüllte Bedürfnisse für uns auch gewisse sozusagen Antriebsmotoren sind. Also wir als Kinder, wir Erwachsene sind auch getrieben davon, uns Bedürfnisse zu erfüllen und entwickeln dadurch Hobbys, Leidenschaften, Interessen, Beziehungen, ne? Wir suchen manche Dinge außerhalb der Familie, die wir innerhalb der Familie nicht finden. Wir suchen Dinge im Job, die wir in der Freizeit nicht finden und in der Freizeit, die wir im Job nicht finden. Und das macht unser Leben reich und bunt. Wenn wir immer zu allen Zeitpunkten alle Bedürfnisse erfüllt hätten, wären wir so gesättigt, dass wir gar keine Handlungsmotivation mehr hätten. Und das wäre für unsere Psyche auch nicht gut. Das heißt, bedürfnisorientiert zu handeln heißt, Bedürfnisse ernst nehmen, nicht Bedürfnisse als eine Art To-Do-Liste zu begreifen, die wir abarbeiten müssen, weil wir sonst nicht gut genug waren. Wenn wir als Eltern es schaffen, unsere Kinder in ihren Bedürfnissen zu sehen und so bummelig 60% dieser Bedürfnisse verlässlich zu erfüllen, sind wir total gut dabei. Und dieser alte Therapeutenspruch, gut gesehen ist halb erfüllt, trifft eben auch auf Bedürfnisse zu. Manchmal ist es einfach wichtig für Kinder wie Erwachsene, gesehen zu werden in dem, was wir brauchen, auch wenn wir es nicht sofort bekommen können. Es macht einen Unterschied, ob ich als Kind oder als erwachsene Person die Rückmeldung bekomme, ich sehe, du bräuchtest gerade mehr Freiheit, als ich dir geben kann. Das tut mir leid. So ist es. Ja. Oder ob ich quasi die Rückmeldung bekomme, stell dich nicht an, was du dir da wünschst, ist total, also unbegründet oder ist irgendwie übertrieben oder ist irgendwie, ne, also ist falsch und dass dein Empfinden, dein Erleben ist falsch. Das heißt, ich habe ja selbst so eine ganze Rasselbande zu Hause. Natürlich kann ich nicht alle Bedürfnisse meiner Kinder im Alltag erfüllen. Ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe an. Aber alleine diesen liebevollen Blick zu haben, manchmal eben zu benennen und zu sehen, du bräuchtest, glaube ich, ein bisschen mehr Verbindung. Du bräuchtest ein bisschen mehr Freiheit. Du bräuchtest ein bisschen mehr Ruhe. Lass mich sehen, was wir tun können, aber ich werde das nicht alles sofort jetzt hier lösen können. Vielleicht findest du auch selber eine Strategie, wie du dir das ein bisschen besser erfüllen kannst, aber ich sehe auf jeden Fall, dass das ein Bedürfnis ist. Ja? Das macht oft schon einen total großen Unterschied. Also ein Missverständnis ist, wir müssen alle Bedürfnisse erfüllen. Das zweite große Missverständnis ist, bei der bedürfnisorientierten Elternschaft geht es nur um die Bedürfnisse der Kinder. Dass praktisch diese Idee herumwabert, Eltern müssten wie so eine Art immer fleißige Diener um ihre Kinder herum scharwenzeln und schauen, dass die bloß niemals frustriert, enttäuscht, traurig, wütend werden. Und das ist völliger Unsinn. Bedürfnisorientierung hat ganz viel mit Balance der Bedürfnisse zu tun und mit der Grundhaltung, dass alle Bedürfnisse in der Familie den gleichen Wert haben, weil alle Menschen den gleichen Wert haben. Mhm. Und natürlich in der gelebten Praxis ist es so, dass wir als Eltern, die wir erwachsen sind und mehr Frustrationstoleranz haben und mehr Impulskontrolle haben, häufig diejenigen sind, die ihre Bedürfnisse etwas länger zurückstellen müssen, weil gerade wenn wir noch ein sehr kleines Kind begleiten, dessen Bedürfnisse oft vorgehen, ne? Also ein Baby kann eben sein Bedürfnis nach Nahrung nicht aufschieben. Das hat noch keine Strategien dafür. Aber das heißt nicht, dass deswegen unsere Bedürfnisse auch im ersten Lebensjahr keine Rolle spielen dürften, sondern wir brauchen eine Grundhaltung und einen Grundkonsens in unserer Familie zu sagen, unsere Bedürfnisse sind genauso wichtig. Wir müssen die weiterhin wahrnehmen. Wenn wir die aufschieben, sollten wir das bewusst tun und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder uns daran erinnern und sagen, ich wollte noch was trinken, ich muss noch duschen, ich wollte noch das, ich brauche noch. Und da eben auch nicht nur auf so einer körperlichen Versorgungsebene schauen, was brauche ich, sondern wirklich auch schauen, wie kriegen wir hin, dass auch unsere seelischen Grundbedürfnisse nicht hinten runterfallen im Alltag mit so einem Kind oder mit mehreren Kindern. Und das klingt für manche Familien fast wie Hohn. Die sagen, wir kommen kaum über den Alltag. Wie soll ich auch noch über emotionale Bedürfnisse nachdenken? Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass Bedürfnisorientierung auf Dauer nur funktionieren kann, wenn wir im Alltag Räume schaffen dafür, dass unsere eigenen Bedürfnisse auch gesehen und zumindest in Teilen erfüllt werden können. Und das kann durchaus aber auch schmerzhafte Einschnitte bedeuten. Das kann eben auch bedeuten zu sagen, manche Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushaltsaufgaben, was auch immer, müssen warten, zurückgestellt werden, vielleicht für eine Zeit aus unserem Leben verbannt werden, weil wir die Ressourcen für was anderes brauchen. Das hat mich auch durchaus Kraft gekostet, da in so eine gewisse Radikalität zu finden und mir selbst die Erlaubnis zu geben, zu sagen, es kann eine gute, valide, bedürfnisorientierte Entscheidung sein, meinem Kind, das seinen Musikkurs sehr liebt, zu sagen, heute geben meine Ressourcen es nicht her, dass wir da hingehen, weil mein Bedürfnis nach Erholung für mich gerade schwerer wiegt als dein Spaß an der musikalischen Früherziehung und deswegen bleiben wir heute zu Hause. Also Bedürfnisorientierung bedeutet absolut nicht, harmoniesüchtig jeden Konflikt zu vermeiden, sondern da geht es ganz viel um das Aushandeln von Grenzen, um das Priorisieren von Bedürfnissen, mal so und mal so, und auch um darum, gewisse Zumutungen zu verteilen. Manchmal sich selbst gegenüber, manchmal dem Kind oder den Kindern gegenüber zu sagen, ich sehe, dass du das willst und wir werden das heute nicht machen, weil es für das Gesamtfamiliensystem gerade nicht zu tragen ist.
Ja, ich habe immer so ein Bild auch von so einem äußeren Gerüst. Das teile ich vielleicht mal kurz. Also so dieses, so ein Grundgerüst, das wir als Eltern herstellen und praktisch unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Kinder in dieser Lebensphase, in der wir uns halt gerade befinden. Also das muss natürlich auch sich wandeln, dieses Gerüst, aber sozusagen so antizipieren diese Bedürfnisse und ne, das ist sowas wie die Verteilung unserer Erwerbsarbeitszeiten und die Betreuung der Kinder und je nach Alter halt und sowas wie Hobbys, ne, sozusagen, was ist da das Maß, das wir zur Verfügung stellen können und wollen eben und was auch für das Kind überhaupt, ne, und alle gut ist. Und dann ist es ja, also das ist ja wie so ein, diese Alltagsstruktur auf so einer Ebene. Und da müssen wir natürlich auch Erfahrungen sammeln und finden dann raus, ob das so passt und müssen das wieder umstellen. Und dann haben wir ja noch das tägliche, die Wellenbewegung sozusagen der täglich sich wechselnden, stündlich, minütlich sich wechselnden Bedürfnisse. Manchmal sozusagen, ne, dieses, das, was du auch als priorisieren, ne, sozusagen abwägen, was können wir jetzt in diesem Moment oder heute Nachmittag oder so machen. Das hat mir mal sehr geholfen als Bild, weil ich glaube, für viele Eltern ist es auch sehr überwältigend, sozusagen dieses alles auf einmal. Und wie finden wir denn überhaupt irgendwo, fangen wir denn an? So, ne?
Ja.
Und dass erstmal dieses Grundgerüst, also dass das ja entsteht und das, dabei begleite ich ja viele Eltern und ich erlebe das dann aber schon auch als Prozess, ist ja ein verantwortungsvoller Prozess irgendwie. Also was ich auch denke, immer wieder denke, ja, das ist wohl das, was Elternschaft ausmacht, diese auch schmerzhaften, aber auch teilweise sehr kraftvollen Entscheidungen, ne, darüber zu treffen, womit wollen wir eigentlich unsere Zeit verbringen oder können. Also das ist ja immer eine Mischung aus müssen und wollen. Es ist ja natürlich auch was mit müssen verbunden, was wir teilweise gar nicht ändern können, weil wir die Betreuungssituation an unserem Ort bedingt beeinflussen können oder unsere Erwerbsarbeitszeiten, je nach Branche und Job und so weiter. Ne?
Ja, ja. Oder ob wir alleine zehn sind oder zu zweit das machen oder wie auch immer.
Genau, ja.
Ja, und also ich erlebe das halt auch sehr oft, dass dann Eltern, weil wir das ja alle neu lernen, die wenigsten haben Vorbilder für diese Art von Elternschaft, dann eben sich wünschen, dass ihnen jemand sagt, was sozusagen der richtige Weg ist und wie genau die richtigen Prioritäten aussehen und wie löse ich diese eine Situation richtig. Und was ich ganz stark in meiner Arbeit immer wieder betone, wo ich zum Beispiel auch in meinem Buch Meine Grenze ist dein Halt drüber geschrieben habe, ganz viel ist so dieses, es gibt ganz viele Variationen von richtig und es gibt eigentlich nur eine Variation von ungünstig und das ist die, wo wir selber in so eine Überforderung kommen in diesem Entscheidungsprozess, dass wir anfangen, gewaltvoll zu werden. Ne? Also wir sind dann manchmal so auf der Suche nach der perfekten Abwägung, wessen Bedürfnis zuerst kommt, dass wir nachher alle Kinder anschreien oder grob am Arm in ihre Zimmer zerren, weil wir die Streiterei nicht mehr aushalten können. Mhm. Und wenn wir irgendeine Entscheidung getroffen hätten, wirklich praktisch egal welche, ne? Also gesagt hätten, meine Bedürfnisse zuerst, Bedürfnis des jüngsten Kindes zuerst, Bedürfnis des ältesten Kindes zuerst. Es ist praktisch egal. In dem Moment, wo wir eine Entscheidung getroffen hätten, die nicht gewaltvoll gewesen wäre, hätte es auch ein Kind gesagt, das ist aber ungerecht. Ja? Und dann hätten wir die Situation halt trotzdem gelöst bekommen und zwar in einer Weise, wo wir noch mit uns in Verbindung gewesen wären. Das heißt, oft stehen wir uns selbst im Weg, okay Lösungen zu finden, weil wir auf der Suche sind nach der richtigen und super guten und extra bedürfnisorientierten Lösung. So, als wäre das so ein kompliziertes Rätsel, das wir erstmal durchdenken müssen von allen Perspektiven, um dann die perfekte Antwort zu finden. Und wir brauchen als Eltern, gerade wenn wir mehr als ein Kind begleiten, oft eher so einen gesunden Pragmatismus, wirklich auch zu sagen, wir machen das jetzt so, weil das jetzt die Idee ist, die ich habe. Und ob das die beste Idee ist oder nicht, das wird sich nachher zeigen, aber das ist jetzt gerade das, was mir einfällt und eine andere Idee habe ich nicht und wenn wir jetzt hier keine Lösung finden, werde ich irgendwann sauer und das macht auch nichts besser. So, ne? Und das klingt so banal, aber das macht wirklich einen großen Unterschied, ob ich als Elternteil mit mir selbst auch diese Großzügigkeit und Sanftmut habe zu sagen, wir improvisieren hier alle. Natürlich werde ich manchmal übers Ziel hinausschießen. Natürlich werde ich manchmal die falsche Priorität wählen. Aber hey, immerhin habe ich eine Entscheidung getroffen und dann ging es weiter, so, weißt du? Als dass man so in diesen Perfektionismus rutscht, zu sagen, bedürfnisorientiert ist wie so eine Geheimlehre, in der ich mich irgendwie mit schon fast übersinnlichen Kräften immer reindenken muss in jedes Kind und dann ganz exakt wissen, welche Zumutung zu welchem Grad an welches Kind jetzt gerade verteilbar ist. Wenn wir das als Anspruch an uns selbst haben, da können wir fast nur scheitern und zerbrechen. Und was ich eben sehr, sehr oft erlebe und was tatsächlich auch ein Problem sein kann bei bedürfnisorientierter Elternschaft, wenn sie falsch verstanden wird oder in dieser Weise umgesetzt wird, ist, dass dann Eltern im Umgang mit ihren Kindern so zwischen den Extremen schwanken. Also sie sind extrem geduldig und sanft und liebevoll und so auf 98% Feinfühligkeit und dann rauschen sie so in den Keller vor Überforderung und fangen auf einmal an zu schreien, zu drohen, zu strafen und dann fühlen sie sich wieder total schlecht, rappeln sich auf, fangen am nächsten Tag wieder bei 98% an und rauschen wieder in den Keller. Und die Kinder erleben die ganze Zeit dieses Wechselbad aus, entweder meine Eltern sind so super geduldig und durch nichts aus der Ruhe zu bringen oder sie schreien rum, bedrohen uns, nehmen uns Sachen weg, werfen mit Gegenständen und man weiß nie, welches Elternteil hat man denn vor sich. Und jedes Kind hätte lieber einen Elternteil, das sozusagen konsequent bei 70% Feinfühligkeit ist und immer mal wieder auch sagt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, hört auf euch zu streiten, geht in eure Zimmer, ich brauche jetzt mal eine Pause, was auch immer, ne? Als dass man sozusagen so diese hyperkorrekte Elternschaft lebt, die kein Mensch auf Dauer durchhalten kann und dann immer wieder in diese verzweifelten Tiefs abrutscht, die dann für die Kinder sich auch schon sehr bedrohlich anfühlen können.
Ja, da muss ich an deine Energieampel aus Bindung ohne Burnout denken, die hier schon vorher so ganz, von einem Kind eingeführt wurde, dass das in seiner Ergotherapie beigebracht bekommen hatte und einen guten Vorschlag in die Familie eingebracht hat. Genau, und vielleicht magst du da aber kurz was zu sagen, weil ich habe so das Gefühl, an dem Punkt braucht es dann manchmal noch eine Unterstützung für die Eltern, das rechtzeitig zu erkennen, wo stehe ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, um sozusagen die eigenen Bedürfnisse, um eine praktische Strategie zu haben, die eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, das ich ganz viel sehe, und zwar insbesondere bei vielen Frauen und Müttern. Das hat auch viel mit weiblicher Sozialisation zu tun, dass viele sich regelrecht abgeschnitten fühlen von ihren eigenen Bedürfnissen. Und auch wenn man sie fragt, was bräuchtest du denn, da kaum eine Antwort drauf wissen. Und wenn, sind diese Antworten teilweise eher so Fluchtfantasien. So, ich würde gerne mal 3 Wochen all-inclusive auf den Bahamas ohne Kinder sein, so, weißt du, wo natürlich ganz viel Schmerz und Überforderung und Überlastung sich drin ausdrückt, aber das ist ja kein Bedürfnis, sondern das ist eben eine Strategie, würde Rosenberg sagen, ein Wunsch, der sozusagen ganz viel unerfüllte Bedürfnisse aufscheinen lässt, aber letztlich dann auch schnell wieder zu so einer gewissen Verzweiflung führt, weil man dann sagt, naja, geht aber ja nicht. Und dann ist man am gleichen Punkt wie vorher. Deswegen finde ich es so wichtig, dass gerade Frauen und Mütter, aber natürlich auch betroffene Väter, wieder Strategien lernen, wie sie mit sich und ihren Bedürfnissen in Verbindung kommen können, die da überhaupt erstmal spüren können, was sie eigentlich brauchen und bräuchten, selbst wenn es nicht immer sofort umsetzbar ist. Und eine Strategie, die ich da vorschlage in Bindung und in Burnout und vorstelle, ist so dieser praktisch Körper- und Bedürfnischeck, dass man so einmal in der Stunde praktisch sich so einen Timer stellt auf dem Handy oder wie auch immer, um wirklich einmal so ganz kurz darin reinzufühlen, wie geht's mir, was brauche ich, habe ich Hunger, muss ich auf Toilette, ist mir kalt, ist mir warm, ne? Also wirklich so ganz basale Dinge abfragt, um einfach überhaupt mal wieder den Fokus nach innen zu lenken und nicht nur in diesem Fokus, in diesem Funktionieren drin zu sein. Und gleichzeitig habe ich eben auch dieses System der Energieampel, das in unendlich vielen Kontexten seit Jahrzehnten verwendet wird. Also das ist wirklich so ein klassisches therapeutisches Tool. Das gehört niemandem in dem Sinne, das habe ich auch nicht erfunden. Auch nochmal hergenommen als so ein Beispiel dafür zu sagen, es kann uns helfen im Alltag, uns immer mal wieder im Laufe des Tages zu fragen, wo stehe ich gerade mit meinen Energiereserven, mit meiner Kraft, mit meiner Resilienz? Ganz grob, eher im grünen Bereich, eher im gelben Bereich, eher im orangenen oder im roten Bereich. Und die Abfrage soll uns dann eben auch dahin leiten, konkret Entscheidungen dann an diesem Tag zu treffen, die sozusagen diesen Energiezustand widerspiegeln. Das heißt, wenn ich merke, Donnerstagmorgen um 9, ich bin schon im dunkelorangenen Bereich, ich hatte eine schlechte Nacht, der Morgen war schwierig, ich bin erschöpft und ausgebrannt von der Woche, dann kann ich versuchen, sozusagen auf den Rest des Tages zu schauen und zu gucken, was kann ich ganz konkret heute tun, um Energiereserven wieder aufzubauen oder zumindest Ressourcen zu sparen. Und natürlich hängen wir in Sachzwängen drin, natürlich müssen wir arbeiten und vielleicht Arzttermine, Therapietermine, Hobbys, was auch immer wahrnehmen. Aber es gibt so ein paar kleine Stellschrauben, ne, zu sagen, wenn ich mein Kind schon zum Fußballtraining fahren muss, kann ich dann vielleicht einfach auf dem Rückweg irgendwo was zu essen holen? Ist das heute eine Option, anstatt noch mich dann in die Küche zu stellen und zu kochen? Kann ich irgendwelche Entlastungssysteme aktivieren? Und das kann eben bedeuten, ich binde andere Menschen mit ein, wenn ich das Glück habe, da Menschen in meinem Umfeld zu haben. Das kann auch bedeuten, heute verlängere ich die Medienzeit, um einfach selber ein bisschen Zeit zum Runterkommen zu haben. Das kann bedeuten, ich muss heute dringend nochmal mit meiner besten Freundin, die 500 Kilometer entfernt wohnt, telefonieren, um einfach meine emotionalen Akkus aufzuladen. Also es gibt da nicht den einen Weg oder die eine perfekte Strategie, sondern es geht bei der Energieampel mehr darum, nicht einfach wie so eine Maschine so durchzupowern, weil man es halt muss, völlig egal, wie es einem geht, sondern sich wieder stärker bewusst zu machen, wie geht's mir, was brauche ich, was ist mein aktuelles Kraftlevel und die Anforderungen des Tages da großzügig und sanftmütig daran anzupassen. Und es gibt sehr, sehr viele Familien, die sagen, das hilft ihnen sehr, einfach als so ein schneller Check, ne? Wo stehe ich, was brauche ich, was kann ich leisten. Mir haben aber auch sehr, sehr viele Mütter geschrieben, dass sie diese Energieampel auch ein bisschen fürchten, weil sie ihnen letztlich vor Augen führt, was sie gerne verdrängen, nämlich, dass sie eigentlich seit Monaten dauerhaft im dunkelroten Bereich unterwegs sind. Und wenn sie sozusagen immer einmal anfangen, sich dieser Erschöpfung bewusst zu werden, haben sie manchmal gar keine Idee mehr, wie sie eigentlich weitermachen sollen. Also sobald sie diesen reinen Funktionieren-Modus verlassen und sich selbst wieder spüren, wird das Gefühl von Erschöpfung so groß, dass sie eigentlich sofort zusammenbrechen könnten. Und das ist natürlich extrem erschreckend. Und ich habe da sehr viel Empathie für. Auch ich habe darüber auch ganz viel in Bindung und Burnout geschrieben, was man dann in so Akutsituationen machen kann. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen dann nicht hinzuspüren und einfach immer weiter durchzupowern, ne, eine Antwort sein kann auf diese Erschöpfung.
Ja, absolut. Und wie gesagt, es ist dieses Gesehenwerden mit den eigenen Bedürfnissen im Zweifel von sich selbst, denke ich gerade, was du schon gesagt hast. Ne? Es macht einen Unterschied, ob es da sein darf oder nicht.
Ja.
Ne? Oder
ja,
ob ich das eben mit dem Partner, der Partnerin teilen kann und wir bedauern können, dass es gerade so ist, wie es ist. Oder ob wir, genau, also dass diesen Funktionsmodus, also sich zu erlauben, diesen Funktionsmodus zu verlassen, denke ich gerade. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein erster Schritt in Richtung Anerkennen der eigenen Bedürfnisse.
Das ist überhaupt eine total unterschätzte Ressource, dieses Anerkennen und gesehen werden von sich selbst oder auch innerhalb einer Partnerschaft. Natürlich sind Eltern oft auf der Suche nach Lösungen und sagen, jetzt ist es stressig, was kann uns helfen? Und das ist total hilfreich. Aber es gibt Situationen im Leben mit Kindern oder mit Kind, die sind in vieler Hinsicht so ein bisschen unlösbar. Wenn wir zwei Jobs haben, die wir brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren und zwei Kinder in der Kita, die ständig extra Schließtage hat und die Kinder sind dauernd krank und wir haben keine Großeltern vor Ort und wenig soziales Netz, dann gibt es auf der alltagspraktisch organisatorischen Ebene gar nicht so viel, was wir machen können, dass es leichter werden kann. Ja, aber es macht dann trotzdem einen Unterschied, ob wir als Paar zum Beispiel uns jeden Tag aufs Neue sagen, wir sind so krass. Was wir gerade rocken, ist eigentlich unmenschlich. Und wir schaffen das trotzdem. Wie cool sind wir denn so? Ja? Oder ob wir anfangen, miteinander dann ins Streiten zu kommen oder gar nicht mehr miteinander zu reden, weil jeder in seinem eigenen Stress und Schmerz verharrt. Also ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich meine, du kannst dir das vorstellen, wir haben 4 Kinder, ich erwarte jetzt das 5. Bei uns im Alltag gibt es immer wieder Situationen krasser Überforderung, wo sozusagen nur so ein gewisser Augen-zu-und-durch-Modus letztlich hilft, durch eine anstrengende Periode zu kommen. Und da dann als Paar, ohne sich da irgendwie komisch zu fühlen, in so einen Modus zu wechseln, zu sagen, zumindest wir gegenseitig sind unsere größten Fans hier. Sozusagen immer wieder empowern und uns spiegeln, wie krass wir eigentlich sind und was für tolle Kinder wir da auch haben und wie die das mitmachen. Und so. Das ist wirklich was, was ungeahnte Energien freisetzen kann, die erstaunlich weit tragen können.
Das passt total gut zu meiner Equal Care Philosophie ja auch. Also der Idee, ne, dass wir die Care-Arbeit in der Familie vor allen Dingen miteinander, also als allererstes miteinander sehen müssen und wertschätzen. Und dass das ein Teil von Verbindung auch auf der Elternpaarebene einfach ist oder ein wichtiger Nährboden sozusagen oder ein Fundament ja irgendwie auch, dass das, was unser Familienleben halt ausmacht, also was wir da täglich alle miteinander so wuppen, dass wir das anerkennen und sehen, dass das eine Kraftquelle und ein riesiger Unterschied ist, ob wir das eben wertschätzen und anerkennen, ist so eine Essenz von Wertschätzung für all diese Familienarbeit. Gar nicht mit der Idee, das ist nur toll, wenn das irgendwie alles reibungslos ist, weil es ist einfach auch utopisch. Also dafür, das ist ja, dazu ist Familienleben ja viel zu dynamisch und agil und unvorhersehbar. Und jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Und diese Folge wird vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk für manche zum Hören vielleicht zwischen wilden Feiertagen könnte ich mir vorstellen, dass sich einzelne Elternteile vielleicht zurückziehen, vielleicht machen sie einen Spaziergang oder verkriechen sich irgendwo in diesem Trubel während Besuchen und so weiter. Und das ist ja so eine Phase mit, also einmal dieses krass aufgeladene Fest, einmal im Jahr kommen wir zusammen. Dann die vielen Emotionen von Freude, aber oft ja auch Enttäuschung, gibt's ja auch sehr viel über Geschenke, nicht nur Freude. Dann so Kontakt zur Ursprungsfamilie, zu Schwiegerfamilien. Also ich habe das Gefühl, das ist so aufgeladen bei vielen Familien. Wenn du Eltern was zurufen könntest, so reinflüstern, falls sie diese Folge in diesen Tagen hören. Und um es sich einfach ein Stückchen leichter zu machen oder um Eltern innerlich einfach ein Stück weit zu entlasten, Was würdest du dann den Eltern mitgeben wollen?
Also zuerst würde ich Eltern mitgeben wollen, ihr seid nicht allein damit, diese Feiertage als sehr komplex zu empfinden. Oft hat man so das Gefühl, wenn man da so drin steckt, alle anderen feiern jetzt einfach entspannt Weihnachten und nur für mich ist es total stressig, ne? Also so dieses Gefühl zu sagen, was stimmt nicht mit mir, dass ich diese Tage nicht einfach genießen kann? Müsste ich nicht einfach dankbar sein? Müsste ich nicht einfach froh sein, dass unsere Kinder überhaupt mit Großeltern aufwachsen? Stattdessen bin ich schon wieder genervt von meiner Schwiegermutter oder so, ne? Also das sind ja so oft so Gefühle, die so hochkommen. Und da dann zu sagen, es ist sehr, sehr, sehr normal, dass Weihnachten auch eine emotional aufgeladene, komplexe Zeit ist, wo einem auch Menschen, die man liebt, auf die Nerven gehen können, wo man sich manchmal danach sehnt, dass einfach wieder normaler Alltag einkehrt, wo man manchmal denkt, mein Kind ist voll undankbar oder so. Also das ist alles so normal. Es ist eher die Ausnahme, dass eine Familie solche Gefühle an Weihnachten nicht hat. Das finde ich erstmal wichtig, damit nicht allein zu sein, das zu normalisieren. Und das Zweite ist, dass ich wichtig finde, dass insbesondere Frauen und Mütter sich bewusst machen, wir sind dahin sozialisiert, uns sozusagen für alle und jede verantwortlich zu fühlen. Wir haben oft das Gefühl, wir sind die Beziehungsmanagerinnen unserer Familie. Und wenn sozusagen mehrere Menschen zusammenkommen, ist es unser Job zu schauen, dass sich keiner streitet, dass sich alle wohlfühlen, dass niemand enttäuscht ist, dass niemand traurig ist. Und das ist eine kolossale Überforderung. Es ist ein uralter Auftrag, der in den meisten Mädchenbiografien sehr früh angelegt wurde, dass wir gucken müssen, dass es allen gut geht. Und wir dürfen als Erwachsene diesen Auftrag spüren in uns, weil der sehr vertraut ist, und zu einem gewissen Grad aber auch zurückweisen und sagen, ich als Mutter bin natürlich zu einem gewissen Grad für meine Kinder verantwortlich. Ich bin auch für mich selbst verantwortlich, für Onkel, Tanten, Großeltern, ne, bin ich nicht verantwortlich, sondern die sind erwachsen und die müssen ein Stück weit jetzt auch für ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Enttäuschungen Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht, dass ich nicht höflich und freundlich und zugewandt sein kann und hier und da vielleicht eine Erklärung anbieten oder ein Glas Wein oder so. Aber ich muss lernen, als erwachsene Person meinen Wert davon zu entkoppeln, ob alle um mich herum glücklich sind und eine gute Zeit haben. Wenn ich das als meine Aufgabe betrachte, dann kann ich eigentlich nur scheitern, nur überfordert sein. Und gleichzeitig, ne, ist es kein individuelles Versagen, dieses Verantwortungsgefühl zu spüren. Es ist nichts verkehrt mit uns, sondern das ist ein gesellschaftliches und kulturelles Erbe unserer Erziehung, das fast jede Frau in sich trägt und was sozusagen nicht irgendwie ein individuelles Einzelfallproblem ist, dass wir einfach uns nicht abgrenzen können, sondern das ist was wir sozusagen als gesellschaftliche Struktur überwinden müssen. Das finde ich immer ganz wichtig bei so Themen. Wir neigen eben generell oft dazu, sämtliche Probleme, die wir im Leben so haben, so zu individualisieren. Immer zu denken, ich bin falsch, ich bin nicht belastbar genug, ich bin einfach zu sensibel, zu irgendwas. Und ganz, ganz oft hat das sehr wenig mit unseren individuellen Entscheidungen zu tun und sehr viel mit strukturellen und systemischen Prägungen und Gründen, die sozusagen machen, dass wir Mütter und Frauen in dieser Ecke landen, ne? Uns ständig überfordert zu fühlen und dann auch schlechtes Gewissen zu haben. Und das kann, finde ich, sehr hilfreich sein, das zu erkennen und zu sagen, nicht ich, Barbara 35, scheitere an Weihnachten, sondern ich bin letztlich ein Opfer eines sozusagen patriarchalen Systems, das mir einflüsse, dass ich die Verantwortung für alles trage. Und das tue ich nicht. Und deswegen versuche ich das jetzt abzulegen, Stück für Stück. Und jeder Schritt in diese Richtung verdient es, gefeiert zu werden. Und jedes Mal, wo ich das nicht schaffe, habe ich nicht individuell versagt, sondern war eben das System stärker, was auch kein Wunder ist, weil es sehr machtvoll ist. So, weißt du? Das kann so ein bisschen so ein Mindshift bedeuten.
Ja, absolut. Ja, danke, dass du das auch nochmal aus dieser strukturellen Perspektive betrachtet hast, weil die finde ich ja auch immer enorm wichtig und genau entlastend. Ja, liebe Nora, wir könnten noch lange weiterreden darüber, was es braucht, einerseits um diese Muster zu verlernen und sich darüber dann auch auf individueller Ebene leichter zu machen. Das machen wir aber heute nicht. Ich verlinke, was Familie leichter macht und Bindung ohne Burnout in den Shownotes, weil allen, die dieses Gespräch gefallen hat, sollten einfach weiterlesen. Dann finden sie für auch ganz konkrete Lebensbereiche, ja wirklich sehr konkrete Ideen auch, wie das aussehen könnte, sowohl in Verbindung zu sein mit allen Familienmitgliedern und sich gleichzeitig zusammen leichter und so schön wie möglich zu machen. Das ist auch etwas, was ich einfach immer sehr schätze, wie du das betonst, dass diese Gleichzeitigkeit der Dinge ja auch und dass das eine das andere ja gar nicht ausschließt. Also, ne, dass wir einerseits gefühlt an irgendwo ran scheitern, sozusagen in dem Sinne, dass einfach gerade keine Kraft mehr da ist, sodass halt nicht möglich ist, heute, weiß ich nicht, noch das und das zu unternehmen, auch wenn Grundschulkinder da gerade Bock drauf haben oder so.
Ja, ja.
Was nicht heißt, dass es nicht ein wunderbarer Tag auf einer anderen Ebene wird. Ich wünsche dir alles, alles Gute für immer, aber besonders die nächsten Wochen, die für dich anstehen. Und danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein.
Sehr gerne.
Ja, das war, wie gesagt, meine letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Jetzt gibt es eine gar nicht so lange, aber dennoch vorhandene Winterpause. Und am 13. Januar geht es weiter mit neuen Folgen im Equal Care Podcast. Ja, wenn ihr gemerkt habt, dass euch diese Folge oder unser Gespräch berührt habt, dann leitet es doch total gerne an andere Eltern weiter. Teilt, wie gesagt, diesen Podcast mit anderen, die ihn hören sollten. Bewertet ihn sehr gerne bei Spotify oder iTunes. Und wenn ihr es euch als Paar gemeinsam leichter machen wollt, dann passt das, worüber Nora und ich gesprochen haben, sehr gut zu meiner eigenen Arbeit. Ab dem 20. Januar begleite ich im Eltern als Team Online-Kurs wieder maximal 20 Paare über 4 Monate dabei, Care-Arbeit fairer zu verteilen, Mental Load sichtbar zu machen und sich ja wieder mehr als verbundenes Elternteam zu erleben. Und falls ihr euch schon entschieden habt, daran teilzunehmen, dann könnt ihr euch jetzt bis zum 23. Dezember einen Platz zum Super Early Bird Preis sichern und spart 30%. Aber no pressure, die reguläre Anmeldung ist auch bis 18. Januar offen. Ihr könnt euch ganz in Ruhe alles angucken. Den Link tue ich euch in die Shownotes. Über die Warteliste könnt ihr euch eintragen, bekommt ihr dann auch weitere Infos zugeschickt. Ja, vielleicht möchtet ihr euch das noch zu Weihnachten schenken. Und ich wünsche euch von Herzen ruhige, möglichst gesunde und gemütliche Weihnachtstage. Und ja, möchte euch auch nochmal einladen, so wie Nora das auch getan hat, euch selbst und eure eigenen Bedürfnisse in dieser Zeit bewusst im Blick zu behalten, euch das zu erlauben, euch miteinander als Elternteam im Blick zu behalten. Und ja, danke euch von Herzen für jede Folge, die ihr hier in diesem Jahr gehört habt, wie auch immer ihr diesen Podcast unterstützt habt, wenn ihr Folgen geteilt habt. Danke, dass ihr zuhört. Ganz viele liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen. Bis nächstes Jahr.